Musical Masterclass.
Willkommen in meiner Musical Masterclass. Ich bin Jana, riesengroßer Musical-Fan, und in diesem Podcast geht es um all things Musical. Das heißt Stücke, aber auch die Analyse derer, die Komponistinnen, die Inszenierungen, Dramaturgie, Musik, alles, was dazu gehört. Mit meinen wechselnden Gästen tauche ich deshalb immer zu einem Stück oder zu einem Thema besonders tief ein und möchte dir damit das Genre Musical noch näher bringen. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Janas Musical Masterclass.
Und heute mit einem wunderbaren Gast, denn die liebe Elisabeth Köstner ist bei mir. Sie wuchs in Oberbayern auf und fand über den Gesang den Weg zur Bühne. Nach der Ausbildung als Musical-Darstellerin in Hamburg folgten bei ihr zahlreiche Engagements, zum Beispiel als festes Ensemblemitglied der in Deutschland einzigartigen Musical-Sparte am Theater für Niedersachsen in Hildesheim. Dort hat sie schon in ganz vielen Stücken gespielt, zum Beispiel Dogfight, Jasper in Deadland und Täglich grüßt das Murmeltier. Und seit 2023 setzt sie sich auch mit dem Thema Schreiben und Regie führen für Musical auseinander. Und so bin ich auf sie gekommen und dachte, sie wäre bestimmt ein spannender Gast, um mal beide Seiten oder vor allem auch diesen Wechsel vom Musical schauen und spielen, was wir immer viel im Blick haben, auf was passiert denn noch so alles, zu richten heute mit ihr. Sie ist außerdem noch im Vorstand der Deutschen Musical Akademie und dort verantwortlich für die einzige offenen Bühnen im deutschsprachigen Raum, nämlich die Schreibmaschine. Das ist ein tolles Konzept, das ich auch schon besucht habe. Lohnt sich mal zu googeln, Schreib-Maschine, so wird es geschrieben. Des Weiteren setzt sie sich noch für mehr Vereinbarkeit von Familie und Theaterberuf ein und ist Gründungsmitglied der Bühnenmütter e.V. Ich freue mich so, dass sie zugesagt hat und wir jetzt eine ganze Stunde über ihr Regieprojekt sprechen konnten und die Rollen, die noch dazu gehören, ein Stück auf die Bühne zu bringen. Wir gehen nicht auf die kreativen Arbeiten vor dem auf die Bühne bringen ein, sondern Elisabeth ist mit einem Stück gestartet, das bereits existiert ist. Aber das alles erzählt sie euch jetzt selbst, denn ich begrüße Elisabeth Köstner. Herzlich willkommen in meiner Musical Masterclass, liebe Elisabeth. Freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Du siehst mich wahrscheinlich gerade zum ersten Mal. Ich habe dich schon zweimal auf der Bühne gesehen sogar. Beim Murmeltier, täglich grüßt das Murmeltier, habe ich gesehen und die Schreibmaschine in Hamburg. Und so bin ich auch ein bisschen auf dich aufmerksam geworden und folge dir auf Instagram und du teilst ganz viel über dein Leben mit dem Musical. Es geht ja darüber hinaus, übers Musical spielen. Bevor wir ins Gespräch heute reinstarten, mache ich aber mit den Gästen so eine kleine Quickfire-Round. Das heißt, Fragen, die dich auch ein bisschen als Musical-Fan vielleicht darstellen, weil das natürlich die Zuhörenden sind. Und du darfst frei aus dem Bauch heraus antworten. Das muss auch gar nicht zu lang sein. Und wenn du dich nicht festlegen willst, dann gilt immer die Prämisse, was zurzeit gültig ist. Das ist jetzt nicht für immer in Stein gemeißelt. Bei der ersten Frage vielleicht schon, was war denn das erste Musical, das du gesehen hast?
Saturday Night Fever.
Spannend. In welchem Theater?
Im Zirkus Krone in München.
Oh, okay, auch spannend, im Zirkus.
Warte mal, das stimmt nicht. Nee? Das stimmt nicht. Ich habe gesehen Saturday Bite Fever. Aha. Auf der Lichthofbühne bei der August Everding. Ne? Das war eine Produktion von den Studierenden. Das war davor.
Okay, auch ein cooles Haus steht noch auf meiner Bucketlist, da mal was zu sehen. Was ist denn dein liebstes Musical oder derzeit? Damit tun sich die meisten schwer.
Ja, ich war gerade in New York und habe sehr, sehr viel gesehen. Mhm. Und bis dahin war es Hadestown, einfach weil mich die Musik extrem abholt und das Konzept. Und jetzt würde ich hinzufügen Maybe Happy Ending und Two Strangers Carry a Cake Across New York.
Also total modernes Musical auch, ne? Also ja, ich bin ganz bei dir. Die würde ich auch alle drei sehr oben einordnen, auch wenn ich noch nicht alle gesehen habe. Und was ist deine schönste Musical-Erinnerung? Du hast bestimmt schon sehr viel erlebt, aber ist da irgendwas besonders im Gedächtnis?
Im Publikum meinst du?
Das darfst du interpretieren, wie du möchtest. Das darf auch auf der Bühne sein.
Ich glaube, der Moment, als ich die Premiere von Dogfight gespielt habe, das war meine erste abendfüllende Rolle, ich wirklich viel, viel Verantwortung getragen habe und dann die Musik von Pesek und Paul zu singen und diese Chance bekommen zu haben, das war ganz, ganz besonders für mich, diese Premiere.
Das hätte ich auch so gern gesehen. Ich habe irgendwann mal gepostet, Stücke, die ich gerne in Deutschland hätte und Dogfight erwähnt. Und jemand schrieb, das gab's doch schon. Und ich meinte, was? Also es
große Empfehlung für jeden, da mal reinzuhören. Ich finde, es ist immer noch ein bisschen zu wenig präsent dafür, wie vor allem die Musik echt richtig cool ist.
Das stimmt.
Kennst du ein Musical-Fun-Fact? Was vielleicht jemand nicht weiß und sich aber freut, wenn er es wüsste?
Ein Musical-Fun-Fact, den ich erlebt habe oder etwas?
Zum Beispiel? Oder weiß ich nicht, wie man schnell die Rolle wechselt oder so auf der Bühne, Bühnentricks, sowas vielleicht?
Ja, also das erzähle ich aber oft. Ich habe tatsächlich bei Dogfights sind mir regelmäßig Dinge passiert. Ich habe vergessen, Kostümteile anzuziehen und habe mich dann auf der Bühne wieder gefunden. Da musste ich relativ früh auf einer Treppe sitzen.
Ja.
Und ich hatte nämlich noch so eine Schürze über mein eigentliches Kostüm an.
Ja.
Und ich habe zweimal festgestellt, einmal, oh, ich habe noch meine Wollsocken an, weil es war sehr kalt auf diesem Abstecher. Und ich guckte so nach unten, weil ich musste Gitarre spielen am Anfang. Sie so, jetzt komme ich auch nicht mehr von der Bühne. Jetzt sehen alle meine schön gestrickten Wollsocken in den
Schuhen.
Und das andere Mal gucke ich runter und habe meinen Rock nicht an unter der
Schürze.
Oh,
wow.
Und dann so, oh, cool, wenn ich jetzt meine Schürze ausziehe, stehe ich hier in Strumpfhose.
Ja, und dann hast du die Schürze angelassen für diese Aufführung?
Nein, es gibt den Moment, da zieht sich Rose dann um für eine Party und da hatte ich halt dann eben den Moment des Rockes nicht mehr, aber genau, ich habe sie ein bisschen länger angelassen, ich weiß es nicht mehr, aber ich musste dann in dem Moment auch sehr lachen, weil ich dachte, oh, gut, wo war da dein Kopf, Elisabeth?
So ist das mit Live-Vorführungen. Ich weiß, das lieben auch immer alle, wenn was schief geht. Das sagen immer alle Fans. Ich glaube, als Darstellerin ist das bestimmt total blöd, wenn alle sagen, wir freuen uns so, wenn was schief geht, oder?
Es ist sehr schön, wenn was schief geht, muss ich sagen.
Ah, okay, für euch auch. Okay.
Zwei herrliche Gruppenmomente gibt es auch noch. In Company haben wir einmal den Einruf nicht gehört. Und wir haben schon angefangen mit Bobby. Und ich habe den großen Kuchen reingetragen als Amy. Und ich war mit Bobby allein.
Ja.
Weil alle anderen von der Geburtstagsgesellschaft haben das nicht gehört, dass wir schon anfangen. Und wir mussten so lachen, als wir das gesungen haben. Der Finn Holzwart und ich, der den Bobby gesungen hat. Weil wir so während dem Singen so gedacht haben, wo sind denn
alle? Wo ist der Rest? Ist es die Party jetzt eigentlich?
Genau. Und bei Producers ist einmal der Vorhang zugegangen, bevor wir abgegangen sind als Tanzensemble. Mhm. Und dann haben wir spontan alle gleichzeitig uns unter den Vorhang durchgekämpft und gerobbt.
Oh, das hätte ich auch gerne gesehen.
Ich bin gestorben vor Lachen. Und noch einen letzten Moment.
Ja.
Da habe ich mal Robin Hood gespielt, ein Schauspiel. Mhm. Und da ging der Vorhang eine Szene zu früh auf. Also vorne fand noch eine Szene statt und es gab so einen Vorhang auf der Bühne. Und wir waren auf Auftritt und merken, der Vorhang geht auf und sind alle automatisch ins Freeze. Und haben uns aber so angeguckt und waren so, okay, wir müssen jetzt hier 4 Minuten stehen, weil so lange geht die Szene ungefähr. Ich konnte nicht mehr, es war so schlimm. Die haben einfach zu früh diesen Vorhang aufgemacht.
Also ist wahrscheinlich besser zu früh runter, weil man im Zweifel davor kann, als zu früh hoch und dahinter ist noch nichts.
Ja. Zum Glück hatten wir alle unsere Sachen an.
Naja, manchmal, meistens fällt es ja nicht auf, aber es waren sehr gute Fun Facts.
Bitte gerne.
Gibt es etwas, das dich an Musicals oder der Musical-Welt auch stört? Ich versuche auch ein bisschen Kritik einfließen zu lassen, wenn es was gibt.
Also ganz allgemein finde ich, dass insgesamt noch das Musical zu wenig breit aufgefächert wahrgenommen wird im deutschsprachigen Raum. Das hat natürlich mit einem großen kommerziellen Faktor von den großen Shows zu tun, dass da viel Geld einfach im Umlauf ist und deswegen auch viel Marketing gemacht werden kann, weil die ja keine Subventionen bekommen, müssen die natürlich auf diese Sichtbarkeit setzen und das prägt halt schon sehr das Bild von der Branche. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir ein bisschen diverser wären, was die Stoffe betrifft, so wie jetzt am West End und in Amerika. Weil ich da eben Shows, die ich jetzt vorhin schon genannt habe, gesehen habe, die auch ein breites Publikum ansprechen, aber eben, glaube ich, durch diesen Ruf, den das Musical bei uns hat, nicht wahrgenommen werden können. Ja. Weil man halt nicht in einen Titel gehen würde wie Two Strangers Carry a Cake Across Berlin oder
ja,
so.
Ja, ist ja kein 90er-Jahre-Film, der auf die Bühne gebracht wird, ne?
Ja, genau. Also die Stoffe stören mich ein bisschen, deswegen gucke ich halt dann echt auch immer eben so über den Teich. Und ansonsten, was das Business an sich betrifft, finde ich den Markt gerade jetzt als End-30er-Frau auch crazy. Also ich bin natürlich jetzt an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich muss nicht mehr alles machen. Aber lustigerweise gehe ich jetzt mal wieder zu einer Audition und habe das in einer Story gepostet und kriege halt sofort Nachrichten von Leuten, wie, wo ist die Audition? Ich habe die Ausschreibung nicht gesehen. Mhm. Ich kriege gar keine Ausschreibungen mehr. Also dieses Hinterherhechten, was natürlich mit diesem, dass so viele diesen Job machen wollen und jetzt im Moment nach Corona halt auch viel gespart wird, wenig Gäste und Gästinnen gibt. Das wüsste ich aber jetzt auch nicht, wie man das anders machen könnte. Es ist einfach ein Beruf, der mega viel Spaß macht und den viele machen wollen. Und wenn es halt wenig Stellen gibt und gerade an Kultur gespart wird, ist das eben eine Entwicklung, die da eher das noch befeuert. Dieses, ja, Konkurrenz-Dings. Ich würde mir so mehr ein Miteinander wünschen. Ja. Das finde ich irgendwie cool. Ja.
Dann tun wir heute den ersten Schritt dafür, dass es noch ein bisschen bekannter wird und auch die Stücke abseits von den großen Werbeplakaten. Als letztes Frage stelle ich eigentlich, wenn wir über ein bestimmtes Stück sprechen, wie oft hast du das schon gesehen? Aber heute geht es ja auch ein bisschen um das Produzieren eines Stückes. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, ich greife kurz vorweg, du stellst The Mad Ones auf die Bühne. Wie lang bist du in dieses Projekt schon involviert?
Eigentlich erst seit Januar letzten Jahres. Also Inhalt, wenn es jetzt speziell um das Stück geht, das habe ich um die Zeit gefunden, vor einem Jahr, oder wurde mir vom Verlag nochmal geschickt. Und auf die Suche nach einem Stück, was ich gern als Regisseurin ausprobieren möchte, bin ich schon länger. Also das ist dann, war dann so die 2 Jahre davor, dass ich immer wieder halt geguckt habe, was für einen Stoff finde ich interessant, auf Verlagsseiten in den Katalogen geguckt habe und so. Aber speziell Mad Ones. Und dann, dass ich eben wusste, das ist das, was ich als erstes Regieprojekt machen möchte, das weiß ich seit einem Jahr. Und dann ging das ja dann relativ schnell. Also
mir war klar. Ihr führt schon auf, ne?
Genau, wir haben im Oktober Premiere gehabt und haben jetzt so vereinzelt immer mal wieder alle paar Monate Vorstellungen an verschiedenen Orten. Genau.
Okay, also du gibst dein Regiedebüt damit, bist aber von der darstellerischen Seite gestartet ins Musical. Und wir wollen uns heute ein bisschen erklären lassen von dir, weil ich das auch gar nicht alles weiß. Wie kommt denn ein Stück auf die Bühne? Aus Fan- oder Zuschauersicht sieht man Darstellende ganz viel und da ist auch sehr viel, gerade auf Social Media, und ne, ich mag diese total, oder man folgt einzelnen Darstellern von Produktion zu Produktion. Man hört natürlich Musik, man sieht irgendwie vielleicht auch noch Set und Kostüm. Und dann, finde ich, hört es schon langsam auf, was so den Durchschnittszuschauer, Zuschauerin betrifft, was man weiß, was dazugehört. Regisseur kennt man, aber ich glaube, viele wissen auch nicht, was die Person eigentlich genau macht. Und ich vermute, weit vorher passiert noch sehr viel mehr. Und ich versuche ein bisschen, ich hoffe, chronologisch da durchzuleiten, aber du darfst mich immer verbessern, wenn du sagst, aber vorher muss noch diese oder jene Person draufschauen oder diese Abteilung. Und das machen wir einfach mal am Beispiel von deinem Projekt The Mad Ones.
Das, was ja ein besonderes Projekt ist. Also es ist ja jetzt weder von einer Institution noch irgendeinem anderen, einer anderen Produktionsfirma oder subventioniertem Theater, sondern es bin ja ich als Einzelperson, die sich gedacht hat, ich mache jetzt ein Stück. Dementsprechend, ich bin nicht gelernte Produzentin und habe das autodidaktisch jetzt einfach angefangen und sag dir jetzt mal, was ich gemacht habe. Aber
voll
ob
gerne.
Das der Weg ist, den alle gehen und der zu machen ist, keine Ahnung. Also
absolut. Das ist heute das erste Beispiel.
Ja.
Genau.
Also ich bin auf die Suche nach einem Stück gegangen. Ich denke, das machen auch Leute, die sonst produzieren, dass man Stoffe auscheckt und sich in der Szene bewegt, mit Leuten spricht, und habe bei Verlagen eben durchforstet, immer so ein bisschen im Hinterkopf, was meine Größe ist. Also wie viele Personen habe ich oder mit wie viel möchte ich arbeiten, was ist realistisch, wie viele MusikerInnen hätte ich und wie groß kann ich jetzt ein Bühnenbild oder so etwas bauen. Also an welchem Ort möchte ich das gerne machen, und dementsprechend sucht man dann die Stoffe. Und dann, als es gefunden war und klar war, okay, das ist etwas, was ich machen möchte, dann schreibt man halt dem Verlag mit, wie ist das denn mit den Rechten? Hat die gerade jemand? Kann ich die haben für den und den Zeitraum? Und dann schicken die einem eben einen Vorschlag für, oder wollen erstmal von einem wissen, wo, mit wem, wie lange, wie groß ist der Ort und so. Und dann können die einem einen Vertragsentwurf schicken für die Tantieme dafür. Und dann hat man also jetzt ich als Privatperson, aber sicherlich auch als Produktionsfirma, bekommt man dann eben für diesen gewissen Zeitraum die Rechte. Und da gibt es ganz viele Details, die dann noch eine Rolle spielen. Ja, habe ich die alleine? Könnte auch jemand anders parallel das jetzt auch zur Aufführung bringen, etc. etc. Da steht dann auch ganz viel drin, was man nennen muss, wenn man ein Programmheft macht, was auf dem Plakat alles drauf muss. Und so weiter. In meinem Fall war es noch ein bisschen besonderer, weil da standen Bedingungen drin, die ich nicht erfüllen konnte. Also man müsste das eigentlich mit 4 MusikerInnen machen, hat der Verlag gesagt. Also habe ich Kontakt aufgenommen zur Schreiberin, Brie Loudermilk, über Instagram. Und es war auch sehr aufregend, weil sie sofort geantwortet hat und eigentlich sofort gesagt hat, okay, wir machen das möglich, dass du das
machen kannst.
Und letztendlich war der Plan, das dann nur mit Klavier zu machen. Und auf einmal kam aber ein Geiger dazu. Das heißt, jetzt haben wir auf einmal 2 Instrumente. Und eigentlich ist es noch mit Harfe und Gitarre, was auch eine echt spannende Besetzung ist.
Ich wollte gerade sagen, Harfe ist ja sehr ungewöhnlich, aber richtig cool.
Voll. Und spielt eigentlich eine sehr große Rolle, weil da ganz viele Motive immer von der Hauptrolle werden von der Harfe gespielt. Das macht halt jetzt bei uns das Klavier. Genau, also das ist so der Anfang, bevor etwas beginnt. Und dann habe ich das ja.
Darf ich noch eine Rückfrage stellen?
Ja, bitte.
Du hast erstmal den Fachbegriff Tantieme benutzt. Der ist nicht geläufig. Kannst du uns den nochmal erklären?
Ja, ich versuche es. Also das ist ein Betrag, den man bezahlt den Menschen, die es geschrieben haben, dafür, dass sie es geschrieben haben. Mhm. Also ein Schreiber oder eine Schreiberin wird vertreten mit dem Stoff, was er oder sie geschrieben hat, bei einem Verlag. Und wenn jemand sagt, ich möchte dein Stück spielen, dann geht ein gewisser Teil von, also dann muss man Geld dafür bezahlen, dass man das spielen darf.
Ja.
Und diese Summe nennt man Tantieme. Und das variiert von Popularität und von Stück zu Stück, ob das jetzt weniger oder mehr ist. Oder auch, ob ein Stück halt viel gespielt wird oder nicht, dann ist das weniger oder mehr. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie groß ist das Haus, in dem ich spiele. Also da gibt es dann so prozentuale Regeln vom Ticketpreis. Also da weiß ich dann nicht so genau. Das ist dann alles so Verlagswesen.
Ja, ja. Das heißt aber auch an so einem Stück, es geht ja auch viel so, warum sind Karten so teuer, bla bla bla, weil man, gerade Lizenzkosten sind ja auch eine der größten Posten, soweit ich weiß, ne? Also allein, um eins aufzuführen, ist schon viel.
Kommt auch das Stück drauf an. Aber zum Beispiel ist es viel teurer, eine Uraufführung oder eine deutsche Erstaufführung zu machen. Nee, warte, eine deutsche Erstaufführung ist teurer. Und also, da, wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus.
Ja.
Aber da gibt es richtig Tabellen und das spielt eine Rolle, ob Leute Stücke machen oder nicht und Stücke auswählen.
Ja,
ja. Also es wäre auch eine Schraube zu drehen, ne? Also zu sagen,
wir machen die wir sehen wollen, günstiger.
Ja. Genau, lass Hadestown am Stadttheater in Deutschland spielen.
Ja.
Und da gibt es wahrscheinlich eine Schraube, die nicht zu drehen ist. Oder weiß ich nicht. Ne? Dass halt Leute sagen, okay, für das Geld, was ich zahlen müsste, weil es da so populär ist, rentiert sich das bei uns nicht, weil es ist kein Titel. Also das spielt natürlich für den Markt schon eine Rolle.
Absolut.
Glaube ich. Aber habe jetzt nicht einen statistischen Einblick.
Ja, voll. Aber es gibt auf jeden Fall einen guten Einblick dahingehend, warum einige Stücke, die sich die Fans wünschen, einfach nicht aufgeführt werden hier, weil ne? Also wenn es zu teuer ist oder wenn es sich nicht verkauft nachher. Ich schätze, man muss diese Gebühren auch zahlen, auch wenn man nachher nur einen halben Saal voll hat, korrekt?
Ja, es gibt habe ich jetzt neu, für einen Gastspielort ist es tatsächlich so, dann schreiben die mindestens, also prozentual von der Einnahme, aber mindestens so viel.
Ja.
Das heißt, man hat halt immer ein Risiko, wenn ich nur 20% der Sitze verkaufe, aber mein Mindestbetrag eigentlich 50% der Sitze erfordern würde, dann komme ich natürlich ins Minus. Also es ist halt krass Mathe. Aber es ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum Stücke nicht hierher kommen. Aber einer davon
voll.
Wahrscheinlich schon.
Okay, das heißt, du wolltest ein Stück aufführen, hast bei deinem Verlag dann The Mad Ones gefunden. Kanntest du das Stück vorher schon?
Ich kannte es unter dem anderen Titel, The Unauthorized Biography of Samantha Brown. Das ist mir mal untergekommen während meiner Ausbildung, weil jemand Runaway With Me gesungen hat und Say the Word. Das sind die zwei Songs, die ich kannte.
Ich auch. Was war es, 2010er oder so auf YouTube?
Ja, genau.
Ach Gott, so tolle.
Genau.
Rauf und runter bei mir gelaufen.
Und als ich es dann gehört habe, war ich so, das ist der Song zu dem Stück. Oh, das ist der Song zu dem Stück. Oh, da sind ja noch viel tollere Nummern drin.
Ja. Ist ein tolles Komponistenduo, die beiden, ne? Also die haben ja noch mehr geschrieben. Ich würde die auch super gerne. Brie Loudermilk und Kate Kerrigan, korrekt?
Genau.
Super.
Ich habe sie ja getroffen in New York, was auch echt nett war.
Super wild. Kate Kerrigan, okay, kurzer Exkurs. Wie war das?
Das war toll. Also ich habe in New York, da war ich im November und wir hatten gerade Premiere. Das heißt, ich habe halt einfach gedacht, okay, ich schicke denen jetzt Bühnenbilder, ich schicke denen jetzt Reviews und frage, ob
Schön.
jemand von den beiden Zeit hat, einen Kaffee zu trinken,
Ja.
um ein Foto zu machen. Und genau, und dann hat Brie geschrieben, sie kann nicht, aber hat halt sofort irgendwie Kate in CC gesetzt. Und die hat direkt geantwortet, ja, hier, ich lebe zwar irgendwie in Brooklyn, glaube ich, aber
Ja.
ich bin in der Stadt an diesem und jenem Termin. Ja, und dann
Wow.
waren wir da mitten in Manhattan und haben einen Kaffee getrunken und haben uns über ihr neues Projekt unterhalten, was super spannend klingt. Ja, und das war, und haben einen gemeinsamen Bekannten, den Marc Schubring, den ich über die Deutsche Musikakademie ein bisschen kenne. Und er hat mit ihr zusammen so einen Aufbauschreiber-Innenkurs in New York
Ah
gemacht.
ja. Und so
Ja.
ist dann die Musical-Welt doch kleiner, als man denkt, ha?
Ja, verrückt, oder? Ja.
Und wie sieht sie das, dass die Stücke in Deutschland aufgeführt werden und übersetzt werden? Also ist das eine große Ehre für sie oder sagt sie eigentlich, kriegen wir davon gar nichts mit?
Also sie hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch geplaudert mit dem Stück, was sie jetzt gemacht hat und hat irgendwie gesagt, das kommt nach Deutschland und ist natürlich dann schon excited und aufgeregt und also fand das schon auch cool, dass wir das gemacht haben. Das ist
Schön.
natürlich bei denen jetzt schon lange her, dass sie das geschrieben haben,
Ja.
ich glaube 2017, genau, und die sind jetzt schon ganz woanders,
Ja,
ne?
klar. Ja, das ist
Ja.
ja häufig so, dass wir einfach ein bisschen später dran sind, weil die Übersetzung und so weiter ja noch kommen muss. Aber
Genau. Und sie hat
richtig
ein
schön.
bisschen, sie hat ein bisschen erzählt, dass halt eben so diese Off-Broadway-Szene sich extrem verändert hat bei denen. Also dass halt irgendwie, dass es sehr, sehr viel teurer geworden ist, so ein Projekt zu machen. Also darüber haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Genau, so was
Die
die
waren ja auch vor ein
Unterschiede
paar
sind.
Jahren auf Broadway mit dem Stück nochmal, ne? Ja,
Also
schade
und
eigentlich, ne?
letztes Jahr lief es am West End für, glaube ich, 4 Wochen.
Stimmt, The Other Palace oder so, ja. Okay, das heißt, du hattest dein Stück und du wusstest aber schon, hast du beschrieben, ungefähr die, ich sag mal, die Kapazität, die Größe, wie du es auf die Bühne bringen willst. Und dann brauchst du vermutlich, also man denkt jetzt MusikerInnen und DarstellerInnen, aber das, jetzt denke ich auch Requisite und Licht und wo fängt man denn an oder wo hast du angefangen?
Ja, ich habe angefangen, Kollegen und Kolleginnen zu fragen. Also tatsächlich schon bevor das Stück stand, habe ich Leute gefragt, hättet ihr Bock, so ein Projektchen mit mir zu machen? Ich möchte ausschließlich in die Regieposition und ich brauche Leute, die halt Lust haben. Weil es wird No Budget sein, es wird ein kollektivistischer Gedanke dahinter stehen. Wenn wir was verdienen würden, dann werden wir das alles aufteilen. Also habe mich weniger als Produzentin gesehen, ja, sondern eher, wir sind eine Gruppe von Menschen, die sagen, man muss einen neuen Stoff machen und wir suchen uns einen Raum und gucken mal, was passiert. Und dann hatte ich ein komplett anderes Termin als das Team, was es jetzt geworden ist. Also es wurde einmal gecancelt, leider. Und dann hab ich das neu aufgerollt und habe dann nochmal neue Menschen gesucht, aber halt auch mit dem Gedanken dahinter, dass eben, dass wir als Team was auf die Bühne bringen wollen und alle haben Bock. Und es ist aber niemand jetzt zum Beispiel finanziell abhängig davon, weil ich ja keine, eben, ich bin keine Produktionsfirma, sondern wen kann ich finden im KollegInnenkreis oder auch auf Technikseite, der oder die Bock haben, das Stück zu machen mit mir. Und das war viel herumtelefonieren. Ich habe dann im Umkreis von Hildesheim und Hannover gesucht, weil ich in Hildesheim lebe und überlegt, wen kenne ich. Und dann sind mir relativ viele Leute eingefallen und empfohlen worden. Und so hatte ich zumindest die Frauenrollen ziemlich schnell zusammen und dann musste ich für die Männerrolle echt viel telefonieren und habe eine Absage nach der anderen kassiert, weil das ist ja auch ein Problem, sage ich mal, vom Markt, dass es mehr Männerrollen gibt als Frauenrollen und aber weniger Darstellende als Darstellerinnen. Dementsprechend war es echt schwierig, für so ein Projekt jemanden zu finden, der die begeistert sind. Und dann hatte ich irgendwann auf einmal zwei. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, auf alle Fälle, ich weiß ja nicht, was passiert, weil Männer sind gefragt, aber ich nehme beide. Ich
Ihr
nehme
seid
jetzt
alternierend
beide.
besetzt in dieser Rolle, ne?
Genau, und jetzt ist es alternierend besetzt. Und das ist wirklich ein großes Glück. Alle, die dabei sind, haben so Bock auf das Stück und empfinden es so oder sind so dankbar dafür, so einen Stoff mal zu spielen. Und es ist ein ganz toller Vibe. Und ähnlich ist es dann
Schön.
passiert mit den Gewerken, aber du gefragt hast, ne, was braucht man noch alles? Also Ausstattung, Requisite, Kostüm, das habe alles ich gemacht. Ich habe aber eine Assistentin, die mir sehr viel geholfen hat, mit der ich sehr viel gebrainstormt habe. Da bin ich extrem dankbar. Das ist eigentlich meine Babysitterin. In Hildesheim kann man ja Kulturwissenschaften studieren
Ah
oder
ja.
auch Inszenierung der Künste und Medien. Dementsprechend sind sehr viele Theatermenschen da, die begeisterungsfähig sind. Nicht immer für Musical, aber es
Ah
gibt
ja.
immer Menschen, die Musical begeistert sind, auch in dieser Crowd, weil eigentlich sind die so performativ unterwegs. Und da habe ich eine ganz tolle Assistentin gefunden, mit der wir diese Dinge dann gebaut haben. Die hat zum Beispiel
Wow.
Illustrationen gemacht, die hat das Plakat gemalt, die baut jetzt immer die Bühne auf und richtet alles ein. Also sie ist jetzt eigentlich Requisite. Ja, und das machen wir alles selber. Und dann gibt es ja im Theater, an dem ich ja auch sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und darüber habe ich Technik gefunden, also eine Beleuchterin, von der ich auch wusste, ich will, dass du mitmachst.
Die musste dann.
Na, die hat dann irgendwann gesagt, okay, ich habe Bock. Nein, sie hat eigentlich ziemlich schnell gesagt, ich habe Lust auf so ein Projekt.
Schön.
Und dann sind es auf einmal immer mehr geworden. Als wir dann Premiere hatten, war das Team, dann kam eben dieser Geiger dazu. Also ich hatte so ein großes Glück, einen fantastischen musikalischen Leiter zu finden, der das noch nie gemacht hat.
Noch eine
Also es,
Position, die besetzt werden muss eigentlich, gell? Musikalische Leitung,
ja,
ohne die geht Musical nicht.
wichtig. Also das
Ja.
ist etwas, was ich überhaupt nicht erfüllen könnte. Und ich brauchte ja jemanden, der oder die auch den Abend bestreitet als die Band. Also Ursprungsgedanke war ja, die Person ist alleine die Begleitung.
Ja.
So, also jemand, der im Business ist, ne, ist auch gefragt, solche Menschen, die das können, also mit auf der Bühne und einstudieren. Und da hatte ich das große Glück, dass ein Student hier, die haben, also auch meine Assistentin und er haben zusammen selber vor 2 Jahren ein Kindermusical auf die Bühne gebracht, Ritter Rost. Und das hatte ich gesehen mit meinem Kind. Deswegen wusste ich, okay, es gibt da Menschen, die haben Bock
Ja,
auf
die können
Musical
das.
und die machen irgendwie freie Projekte. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat quasi so vorgespielt. Und da hatte ich die Hauptrolle schon und wir waren zu dritt in einem Raum. Und eigentlich wollte ich es absagen, weil ich wieder die Männerrolle nicht gefunden habe. Und habe gesagt, Leute, wir machen da stattdessen einen Liederabend, aber es wird nicht. Und dann hat er angefangen zu spielen, sie hat angefangen zu singen und die haben das fertig gesungen und wir haben alle direkt gesagt, oh, Kacke, wir
Wir
müssen das
müssen das
machen.
machen. Ja, ich
Wir
habe jetzt
kennen sie doch.
Gänsehaut, wenn du das erzählst.
Ja, Lukas, das ist fantastisch, der ist so gut, wirklich, der weiß das gar nicht. Also Lukas, wenn du das hörst, du weißt gar nicht, wie gut du bist. Und ja,
Vielleicht
der
machen
hat
wir hier
dann.
den kurzen Cut und spielen. Du hast mir was geschickt, einen kleinen
Ja.
Snippet, den spielen wir jetzt ein. Da hört man auch wunderbar die Streicher oder den Geiger, die Geigerin drauf und das Klavier und den schönen Gesang. Einmal kurz 1 Minute reinhören. Also ich habe es vorher schon mehrfach angehört, weil es so schön war, weil ich die deutsche Übersetzung auch noch nicht kenne. Ich kann euch wirklich dich nur bestätigen, es klingt fantastisch. Und du
Also es
hast
ist Glück.
gesagt, das ist so schwer, jemanden zu finden für musikalische Leitung, weil der bei dir vor allem beides machen musste. Für die naiven Zuschauer denn jetzt mal die Frage, wo ist denn der Unterschied zwischen Dirigent, Dirigentin und musikalischer Leitung? Also was muss denn noch erfüllt sein von so einer Person? Weil so sieht man oft, ne? Man sagt, das Orchester spielt heute unter der Leitung von und dann denkt man, die Person wedelt da ein bisschen mit dem Taktstock rum. Dass da mehr dazu gehört, ist mir wohl bewusst, aber was ist denn das alles?
Also es ist, die Grenzen verschwimmen. Ja? Mhm. Also es ist auch total unterschiedlich, ob ich jetzt in einem kommerziellen Musical-Bereich unterwegs bin oder im Stadttheater. Also musikalische Leitung bedeutet aber, glaube ich, immer, dass die Person auch beteiligt ist bei der Einstudierung. Also ich bin in den Proben dabei, ich übe die Chorsätze. Genau. Und wenn ich jetzt in den klassischen Bereich gehe, ist das manchmal getrennt. Also da gibt es eine Chorleitung, die zum Beispiel in der Oper, die studiert mit dem Opernchor die Chorsätze ein. Und dann gibt es aber den Dirigenten, der oder die dann eben das Orchester dirigiert und den Chor dann auf der Bühne. Das macht dann nicht mehr der Chorleiter. Mhm. Und manchmal ist es auch so, es gibt CorrepetitorInnen, die auch die Einstudierung machen, oft mit den SolistInnen. Und das sind dann in, weiß ich aber nicht, ich habe ja nicht so richtig im kommerziellen Bereich gearbeitet, aber das sind dann oft diese Assistenzpositionen und dann oft mit Dirigierverpflichtung.
Also die müssen dann auch mal ran.
Genau. Mhm. Und was besonders ist im Musical, dass in ganz vielen Bandmusicals das Dirigat, also der Mensch, der dirigiert, auch noch die Keys spielt, also das Keyboard. Oder Clicktracks abfeuert. Clicktracks sind Einspielungen, die zum Beispiel wird manchmal der Chor aufgenommen, wenn das zu krass zu singen ist für die Tanzsache. Zum Beispiel bei Mamma Mia gibt es das ganz
viel. Ja, und Julia jetzt auch gerade in Hamburg, das hatten wir auch schon mal im Podcast. Genau. Das ist, ich war auch gestern in Tarzan, ich dachte auch, ich glaube, das sind Clicktracks. Das klingt viel zu voll dafür, wie ihr hier gerade rumspringt.
Ja, also, und ich meine, also entweder ist es das Keyboard 2 oder das Keyboard 1, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist im Musical sehr oft, dass der Mensch, der dirigiert, auch noch spielt. Also, ich weiß, eben, ist es verschwimmt, ich kann jetzt nicht genau, glaube ich, abgrenzen, was ist.
Es sind meinst du, das ist, Leute, um eine Position zu sparen oder das ist, weil es einfach diese Person braucht, die alles überblickt, weil es nur dann funktionieren kann, wenn ich eben das Orchester und die Clicktracks zusammen bediene?
Ich glaube, dass es im Musical die Person braucht, die alles überblickt und musikalisch das zusammenhält und dann Timing hat. Also im Musical gibt es ja ganz oft den Fall, dass Text über Musik passiert und es sogenannte Vamps gibt, also es werden Takte wiederholt, bis ein gewisses Stichwort fällt. Und dann muss die musikalische Leitung oder Dirigat halt wissen, und jetzt gehen wir weiter in der Musik und gibt halt ein Zeichen für die Bühne oben und für die Band unten. Ja. Und das ist eine ganz extrem wichtige Schnittstelle im Musical, die sehr, also da ist ja ganz viel Gefühl für Szenentiming auch gefragt. Also ich glaube nicht, dass das eine Sparmaßnahme ist, das zu kombinieren.
Aber auch voll gut, weil oft wird das so gesagt, oh, der muss das auch noch machen und so, weil die da nur 6 Leute sitzen haben wollen. Aber es klingt total logisch, dass das einfach eine Person machen muss, sonst funktioniert es nun mal nicht.
Ja, also muss, weiß ich nicht, ne? Ja. Natürlich, es wäre wahrscheinlich convenienter, wenn einer nur für die Koordination zuständig wäre, aber vielleicht ist es nicht das Effektivste.
Ja.
Also ich glaube, bei manchen Stücken macht das halt total Sinn, dass das bei einer Person liegt. Genau.
Okay, du hattest jetzt gesagt, es gibt eine Assistenz und dich und ihr habt Bühnenbild abgedeckt, ihr habt eine Lichttechnikerin gehabt, ihr hattet das Ensemble und die MusikerInnen.
Mhm. Genau.
Und jetzt denke ich gerade am Marketing Front of House oder fehlt noch was von sonst
so? Das liegt alles bei mir. Also Akquise zu machen für Spielorte, Verträge machen mit Spielorten, Marketing machen, das irgendwie nach außen tragen und promoten. Das ist auch alles, das mache ich jetzt auch alles selber. Also da habe ich eben keine Person dafür.
Ja. Aber in den Standardprodukten oder in größeren Produktionen, in denen du auch gearbeitet hast, da wirst alle diese Aufgaben, die du benennst, bei einer Abteilung oder mindestens eine Person.
Genau, es gibt eine Marketingabteilung, die meistens auch eben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht. Die schreiben die Texte, die machen das Programmheft, die geben eine Pressemitteilung raus. Die laden Leute zur Premiere ein. Mhm. Es gibt das Vorderhaus, die machen das Ticketing. Das ist in meinem Fall schon ausgelagert, weil das die Veranstaltungsorte meistens jetzt machen für uns, das Ticketing. Also da bin ich nicht involviert. Jetzt an dem Abend selber habe ich aber schon am, also als wir Premiere hatten, stand ich mit einer Person, die spontan dazu kam, weil sie auch Bock hatte, vorne am Schalter und habe die Gästeliste, also habe die quasi die Tickets abgerissen. Irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ich bin so aufgeregt. Kannst du das alleine?
Kannst du das bitte tun, ja?
Kannst du es alleine machen? Genau, und auch eben Requisite, Beleuchtung, Bühnentechnik, Maske, Ankleider.
Stimmt.
Also Maske und Ankleidung machen die selber alle, die Leute. Also die Darstellenden organisieren sich da total selber, schminken sich vorher selbst.
Mhm.
Aber sonst sind das alles einzelne Bereiche. Wir sind quasi jetzt eben, ich sage ja schon, kollektivistisch unterwegs, wie das viele Leute in der freien Szene auch machen.
Mhm.
Da ist alles so sehr self-made und es gibt die Grenzen, also die Grenzen verschwimmen. Ist nicht so aufgeteilt wie in einer Institution.
Und jetzt nochmal zu deiner Arbeit als Regisseurin. Du hast das ja zum ersten Mal gemacht, aber vielleicht kannst du ein bisschen erläutern, was denn die Aufgabe der Regie ist und auch wie du denn, ich sag mal jetzt ganz naiv vielleicht, da rangegangen bist.
Ja, also für mich ist die erste Aufgabe von der Regie, in einem Team hoffentlich ein Konzept zu entwickeln für den Rahmen des Abends. Also wie soll das aussehen, also welche Bedingungen habe ich und wie kann ich mit diesen Bedingungen den Abend so erzählen, dass er sich für mich relevant anfühlt. Und das ist ein extrem kreativer Prozess natürlich. Also jetzt in dem Fall von Mad Ones war es ja eben ein kleiner Spielort. Mir war klar, das Bühnenbild muss in mein Hyundai passen. Also wie muss das Konzept sein, dass es nichts kostet und in einen kleinen Wagen passt?
Mhm.
Und
gerne faltbar, hast du gesagt zu deinem Bühnenbild.
Genau, und dann sind wir halt irgendwann, oder bin ich irgendwann dazu gekommen, Umzugskartons zu verwenden, weil es auch zum Thema passt. Weil das Thema von dem Stück ist Aufbruch und wann ist man an dem Wendepunkt in seinem Leben, wenn man auszieht oder einzieht irgendwo.
Mhm.
Das heißt, das Bühnenbild sind halt eine Person und das ist in dem Fall eben die Hauptrolle, steht zwischen gepackten Kisten und hat da ihren Moment von wow, ne, alles fällt auf mich herein, was passiert mit meiner Zukunft? Und das hat für mich auf einmal voll Sinn gemacht. Das sind dann so Klickmomente, ne? Dann denkt man irgendwie Tage drauf rum und dann war es so, okay, das ist es. Es sind Umzugskartons. Das ist der erste Schritt, finde ich, so eine Idee zu finden, für die man sich dann halt entscheidet. Was nicht
und das
bedeutet,
ist dieses,
dass zwei Wochen.
Entschuldige, was man dann mit Inspiration, glaube ich, auch beschreibt immer. Ich finde, Inspiration ist manchmal schwer zu greifen, aber genau wenn einen dieser Gedanke so trifft oder irgendwie die Muse küsst ja quasi, dann, das ist Inspiration, oder?
Das ist Inspiration und dann muss man sehr viel immer arbeiten, dass man nicht auf die Suche geht nach einer noch besseren Idee.
Mhm.
Also für mich bedeutet dann auch Regiekonsequenz. Also wenn ich mich entschieden habe für ein Konzept, dass ich dann damit gehe und halt gucke, wie ist das jetzt zuträglich für das Stück? Setze ich jetzt gerade ein Konzept drauf, was nicht macht, also was einfach keinen Sinn macht für dieses Stück? Oder ist es tatsächlich, passt es an jeder Ecke von diesem Skript, dass da diese Umzugskartons sind? Kriege ich das hin, dass das Sinn macht? Oder versuche ich jetzt was draufzustülpen, was nicht ist? Also das ist mein Verständnis von der Regie. Und ja, das ist dann die Inspiration, dass man halt denkt, oh, das ist, glaube ich, die Idee, die für alles geht. Genau, und bin ich so vorgegangen, dass ich eben überlegt habe, wie müssen die einzelnen Orte aussehen im Stück. Das ist ja dann schon Bühnenbild und da bin ich dann tatsächlich mit der Assistentin, haben wir eben Schachteln geschoben in ihrer WG.
Sehr gut.
Weil da war ein Zimmer gerade frei, die wohnte in einem riesen Altbau.
Da hat man Platz. Hohe Decke.
Voll. Und haben halt überlegt, wie kann man das halt, also wir haben erstmal diese Äußerlichkeiten geklärt, also wie kann sich die Bühne schnell verwandeln, wie können wir über die Bühne schnell erzählen, wir sind in einem Auto, wir sind an einem Küchentisch, wir sind whatever und das ist alles Vorarbeit, bevor die Leute überhaupt dazukommen. Das ist zumindest mein Verständnis, dass ich weiß, wo sind die, wie verändert es sich, also eine Idee habe davon. Und dann bin ich in Rollenrecherche, also das denkt man ja immer mit, ne?
Ich kann das nicht klar trennen.
Habe ich überlegt, wie sind für mich die Personen? Und dann habe ich da Listen geschrieben, wie ich die Personen verstehe. Und das passiert auch alles vor dieser ersten Probe.
Ja.
Und dann sind wir in einen, haben wir uns in einem Raum getroffen. Ich habe all diese Ideen geteilt und habe die erst mal 6 Wochen in Vorbereitung geschickt. Also das ist natürlich der Vorteil von einer freien Szene. Ich habe die Konzeption so vorgezogen, dass die mit meinen Ideen mal schwanger gehen konnten. Und als wir dann angefangen zu proben, hatten die auch schon ihre Vorschläge dazu, wie die Rollen sein müssen. Und dann haben wir ziemlich echt eng getaktet, eigentlich in 4 Wochen Szene für Szene das durchgestellt. Also mit, okay, mein Verständnis ist dann von Regie, man geht rein, macht klar, was ist der Raum, was soll passieren, was ist vielleicht der Bogen. Und dann fängt man an, Stück für Stück zu bauen. Und zu überprüfen, ob es sich für die logisch und gut anfühlt. Und dann gibt es sensiblere Momente im Stück. Es gibt einen sehr sensiblen Monolog von der Hauptrolle. Und da war mir klar, der soll sehr körperlich sein. Und weil sie im Prinzip halt, also der Vorteil von so Kisten, ne, da kann man drauf rumhauen und ein bisschen Zerstörwut haben. Also
Ja.
das ist ja, in dem Stück geht es viel um Trauerarbeit, weil da ein Verlust verarbeitet wird und da sind wir so ein bisschen auch in die verschiedenen Stufen von einem Trauerprozess rein. Und es gibt ja irgendwann den Wut und dann das Loslassen.
Ja.
Genau, und das ist so, genau, dann sind das so Szenen, wo man weiß, okay, man muss davor ganz viel aufbauen, dass es sich dann entladen kann.
Ja.
Und das auf dem Schirm zu haben, die Menschen dann dahin zu führen, das war mir halt auch irgendwie sehr, sehr wichtig, weil ich ja auch von der anderen Seite komme und oft dachte,
Ja.
okay, dieser Bogen fehlt mir gerade,
Ja.
den zu kriegen
Ja.
oder ja.
Das bedeutet aber auch, dass man als Regisseurin, finde ich, sehr selbstbewusst oder sehr selbstsicher auch ein bisschen sein muss, wenn du sagst, ich habe jetzt diese Inspiration genommen und ich entscheide mich für meine Idee und ich vertraue mir gerade, dass das funktionieren wird und ich stelle mich auch vor mein Ensemble und sage, schau mal, das sind meine Ideen und die finde ich gut und jetzt nehmt die an. Also hat fast ein bisschen was von Teamlead oder von Führungskraft so ein bisschen auch, ne?
Das
Man
ist
muss.
voll das Leadership. Ja, das ist total krass. Und das war für mich ein abgefahrener Prozess, in dieser Position zu sein. Ich habe so viel gelernt oder so viel auch mitgenommen für mich, wenn ich jetzt wieder mal auf die Bühne gehe, wie ich das finde, also das mal zu spüren, in welchem Prozess diese andere Seite ist und wann man halt wo hakt. Und ich für meinen Teil habe dann halt immer gesagt, okay, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich
Ja.
drüber nachdenken, ne? Weil das ist ja, man wird ja bombardiert mit Fragen, die man sich selber nicht, also ich kann mir ganz viele Fragen vorher stellen und dann kommen aber halt Dinge, die ich so, okay, weiß ich nicht, wann bringe ich das von links nach rechts, keine Ahnung. Genau, und dann, das sind so viele Listen und es ist so eine Denkarbeit, das war mir überhaupt nicht klar, dass das so ein Schreibtischjob eigentlich ist, dann viel und so im Kopf stattfindet, das ist es. Und dann auch eben so viel man muss mit der Gruppe sein und eben viel fragen und auffangen, wie es den Menschen geht. Das war cool, das zu spüren.
Schön.
Und ja, man muss da selbstbewusst reingehen. Aber für mich ist es immer ein Teamgedanke dahinter. Und wenn die Person meine Idee, wenn ich merke oder wir beide merken, das funktioniert nicht, weil die Ideen so weit auseinander sind, dass wir sie nicht zusammenbringen, dann finden wir gemeinsam eine Idee oder lassen es liegen und schauen, ob uns was einfällt über Nacht. Also ich beharre nicht auf meiner Idee, sondern habe immer das Verständnis gehabt, dass wir in einem vertrauensvollen Rahmen zusammen was finden. Und ich muss sagen, die haben mir sehr extrem viel Vertrauen entgegengebracht. Und das war mega, mega schön. Und es gibt Nummern, da sind so 7 Minuten Gesangsnummern drin. Und ich durfte nichts streichen. Auch etwas, was
Vom
im
Verlag.
Vertrag vom Verlag steht. Und mir war klar, okay, um 7 Minuten Duett zu füllen, boah, krass, ne? Also wie da den Bogen zu finden. Und da gab es wirklich Proben, wo wir immer und immer wieder das halt rumprobiert haben und die so toll alles ausprobiert haben. Und dann sind wir, glaube ich, wieder zurückgekehrt zu ganz im Anfang. Ja, also es ist ein spannender Prozess.
Und wie explizit sind deine Regieanweisungen? Also sagst du wirklich, in diesem Moment musst du den Kopf um 30 Grad nach rechts neigen und den, weiß ich nicht, Kaffeebecher in die Hand nehmen oder sag, irgendwann guckst du halt rüber und nimmst deinen Kaffee mit.
Ich mache das so, ich gebe einen Rahmen. Also ich sage, ich hätte gern, dass du die Nummer dort beginnst mit der Kiste auf dem Boden. Und an dem Punkt zieht es dich zur Jacke rüber. So, wie? Show me. Und oder dann, wenn die Leute das dann einmal angeboten haben, weiß ich, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich glaube, an dem Moment braucht es eine Geste. Also ich muss was im Körper tun. Aber ich würde nie sagen, du musst den Kopf um rechts neigen. Das ist für mich ganz, ganz am Ende vom Probenprozess. Oder wenn wir halt schon einen Rahmen haben. Und dann das ist ja ganz technisch. Das ist dann sowas wie, wir haben eine Tribüne an dem Spielort. Du musst tatsächlich gucken, dass du den Blick, dass ich in dich reingucken kann, ein bisschen höher setzt. Aber mit sowas würde ich halt nie beginnen in, du musst jetzt hochgucken. Also hoffe ich, dass ich das nicht gemacht habe.
Das heißt, ihr habt eigentlich zusammen erarbeitet auch das Stück. Das heißt, ihr habt mit einer großen Leinwand, sagt man hier oft, angefangen und dann die sozusagen degrundiert und dann wurde das Bild am Ende immer detaillierter. So läuft wahrscheinlich klassisch so ein Inszenierungsprozess ab, oder?
Ja, genau. Wobei ich schon, glaube ich, ziemlich viel vorgegeben habe an Ideen, aber nicht die Ausführung davon. Also keine Ahnung, ein Punkt habe ich gesagt, und dann hätte ich gern, dass ihr euch schlägert. Ne?
Sehr
Also, dass ihr
gut.
irgendwie dass auf einmal eine Mädchenrangelei gibt. Weil ich meine, die Jungs dürfen immer rangeln als Best
Ich liebe das,
Friends.
ja.
Also guckt mal, ob ihr irgendwie euch schubsen könnt. Und dann mussten die halt da schon lachen. Und also quasi solche Aufgaben zu stellen. Also eine Aufgabe zu finden, von der ich weiß als Darstellerin, da wird was passieren an Emotionen. Das fand ich sehr spannend als Regie. Also zu überlegen, okay, was kann ich denen jetzt körperlich geben, dass dann was passiert mit Stimme. Also, oder auch es gibt ein ziemlich krasses Lied im zweiten Akt. Da wird es eigentlich total eng und verzweifelt für die Hauptrolle. Und dann habe ich halt gesagt, ich glaube, du musst immer, immer kleiner werden vom Gefühl her im Körper.
Weil die Musik macht
Und
es die Größe.
die Musik macht die Größe und also wenn du die Schultern nach vorne ziehst und den Bauch rein, dann kommt auf einmal eine Beklemmung in den Körper. Und also ich habe ja viel Schauspielproduktion gemacht und das ist was ich ganz arg da mitgenommen habe, dass man über eine Körperlichkeit halt eine Empfindung herstellen kann, auch wenn ich sie in dem Moment jetzt nicht als Elisabeth habe, dass der Körper mir dann sagt, was passiert. Und das war oft der Weg, den ich genommen habe, glaube ich, in meiner Regie, dass ich so war. Aber nie, also ich habe tatsächlich nicht gesagt, mach die Schultern nach vorne und zieh den Bauch ein, sondern werde kleiner.
Das heißt aber auch, dass das Handwerk von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin sehr eng verwoben ist, zumindest in deinem Fall, aber ich vermute auch bei anderen RegisseurInnen, mit Regie eben. Also wenn du sagst, gerade diese Körperlichkeit das muss der Regie dann ja auch wissen, dieses funktioniert über den Körper oder die Haltung.
Also mir ist das wichtig. Ich kann dir jetzt nicht spiegeln, dass das allen RegisseurInnen wichtig ist. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz große Unterschiede. Ich musste mir den Beruf erarbeiten und quasi meinen Körper und meine Emotionen zu finden. Also Schauspiel war meine Schwäche, weswegen ich nie genommen wurde bei Aufnahmeprüfungen. Ich kam vom Singen und oder das wurde mir gespiegelt damals. Und am Ende der Ausbildung hatte ich da die beste Note. Das heißt,
Good progress.
ich hab das so geknackt, glaube ich. Und habe dann auch viel unterrichtet. Auch zum Beispiel, wenn ich Gesang unterrichte, gehe ich auch ganz viel über Emotionen und über, was muss dein Körper tun, dass diese Emotion vielleicht kommt und so. Wie kannst du das entwickeln? Deswegen ist das, glaube ich, mein Weg. Aber es ist nicht pauschal zu sagen, dass jetzt jede Regie den Weg nimmt oder da, und es ist ja auch ganz spannend, es gibt Menschen auf der Bühne, und das ist auch was Leadership wieder ist oder wo ich gemerkt habe, man muss die Menschen erstmal kennenlernen, mit was die umgehen können. Also ich habe sehr schnell gemerkt, wem kann ich diese Anweisungen jetzt so geben und bei wem sage ich am besten nichts, ne? Weil ich weiß, ich muss halt nur sagen, das ist für mich der Bogen von der Rolle in dieser Szene, das ist der Höhepunkt. Und dann konnte ich es einmal laufen lassen und auf einmal war das so, oh wow, ne? Ich habe nie damit gerechnet, dass das passiert. Mhm. Und das ist aber so, in den ersten 2 Wochen stellt man das dann fest und das war auch natürlich sehr spannend.
Mhm.
Spannend zu sehen, also zu gucken, wer, also, und das ist auch nicht jetzt pro Person, sondern es kann auch von Moment zu Moment unterschiedlich sein. In der einen Szene kann halt die Person damit was anfangen, sehr loose Anweisungen zu kriegen, mhm. und in der anderen Szene ist es dann, braucht es irgendwie mehr Führung.
Mhm.
Ja, also macht mega Bock. Ich weiß, es hat sich, für mich hat sich irgendwie die Arbeit sehr selbstverständlich angefühlt. Ich habe ja in einem Kontext gearbeitet, in einem kleinen Ensemble, da waren wir sehr, hatten wir sehr viel Verantwortung immer für unsere Figuren selbst, weil das oft sehr eng getaktet war, dass man so eine Art Arbeit gar nicht machen konnte. Und da habe ich auch autodidaktisch halt gelernt, das für meine Figuren selber zu machen.
Mhm.
Und das war jetzt der erste Versuch, das für andere zu tun.
Mhm.
Und das war cool.
Schön. Eine letzte Frage vielleicht zur Regie.
Mhm.
Musical bedeutet ja, ich habe Schauspielszenen und dann Gesang. Und das ist total unnatürlich, sage ich mal, dass ein Charakter auf einmal singt, statt zu sprechen. Ich finde, Theater ist immer ein bisschen nahbarer und ich habe... Also, ich kenne auch Freunde, die sagen, ja, warum singen die denn jetzt? Also, ist das eine Herausforderung für dich in der Regie gewesen? Wie schaffe ich das denn, so einen ganz smoothen Übergang zu schaffen und es eben nicht so künstlich wirken zu lassen durch das Singen?
Also, ich muss ja dann auch ehrlich sagen, mein persönlicher Geschmack sind Musicals.
Ja, ich stelle mich da auch nicht dran.
Nee, also... Ich mag Musicals, in denen die Musik oft das Innenleben darstellt, also den inneren Monolog.
Mhm.
Und bei Mad Ones ist das ja auch durchgehend ein innerer Monolog und weniger, ich bin jetzt realistisch in...
Die Marktszene und alle singen sich an.
Wir unterhalten uns jetzt, was wir heute Abend essen.
Wunderbar,
also weniger dieses Durchkomponierte, sondern, und also da habe ich mir schon ein Stück ausgesucht, was dem entspricht, wie ich Musical verstehe. Stehe oft.
Mhm.
Und ich habe lustigerweise immer mit einer Kollegin, die Dramaturgin ist, so einen Austausch, weil ich ja auch schreibe und für mich ist immer klar, ja, wenn die singen, dann ist das der innere Monolog und sie ist so, nee, da bin ich nicht d'accord. Die können doch auch in der Szene mal was verhandeln. Also für mich, ja, sage ich jetzt ganz ehrlich, ist es auch oft schwierig, wenn quasi anstatt zu sprechen gesungen wird.
Als Darstellerin meinst du?
Ja, und ich nicht, nee, also auch zu gucken.
Ah ja,
das ist wirklich, das ist eine subjektive Wahrnehmung, dass ich es lieber mag, wenn das ein Innenleben darstellt. Das beste Beispiel ist ja Frühlingserwachen, ne? Da ist ja immer auch mit Mikrofon gekennzeichnet, jetzt gehen sie in ihren Kopf. Und das ist die Begründung, warum sie singen. Fällt mir leichter. Ich mache jetzt im Sommer ein Kinderstück, da wird es nicht so sein. Und ich freue mich schon drauf, jetzt quasi trotzdem zu begründen, dass die singen.
Das kannst du als nächstes knacken.
Das kann ich als nächstes knacken. Und im Kinderstück ist es ja noch so ein bisschen aufgeweichter, ne? Weil ich meine, das ist ja meistens so fantasievoll, dass es natürlich, also warum singt jetzt Herr Fuchs?
Ja,
Also gar keine Frage, stellen mir gar nicht die Frage, dass diese Person jetzt sprechen sollte. Also, ne? Da ist ja ganz umgedreht, dass man.
Die Kinder sind in dahingehend ein dankbareres Publikum.
Ja, ich glaube schon.
Schön. Also. Du hast gerade gesagt, deine Freundin ist Dramaturgin. Dieser Begriff fiel heute noch gar nicht, gehört aber irgendwie auch noch dazu. Was macht denn eine Person mit diesem Beruf?
Oh, das ist wieder eine gute Frage. Also, ich würde mal behaupten, oft gibt es den Moment, dass man sich fragt, was macht denn die Dramaturgie?
Ja.
Also, Dramaturgie ist eigentlich mit im Team von dem Kreativ. Team bei einem Stück, also die das auf eine Bühne übersetzen, was da geschrieben wird auf Papier, beziehungsweise schon davor mit dabei, wenn es um eine Fassung geht. Also wenn es zum Beispiel Striche geben darf oder wenn man sagt, wir bringen das Stück jetzt in einen modernen Kontext und müssen dementsprechend Passagen ändern, damit es nicht mehr 1800 irgendwas ist, dann ist die Dramaturgie beim Prozess mit der Regie am Start, das Textbuch zu gestalten. Dann im Probenprozess ein Spiegel zu was funktioniert und was nicht. Also man kann sich ja auch Gedanken darüber machen, was wollen wir mit diesem Stück sagen? Was ist für uns die Relevanz? Und das wird dann im Vorfeld auch mit der Dramaturgie besprochen und dann ist sie oder er halt dabei, um zu gucken, ist das der Bogen, den wir nehmen wollen oder nicht? Oft sind die Menschen, die es machen, auch in der Position zu sagen, ist das politisch korrekt? Mhm. Ne? Also haben wir uns da Standards überlegt und driften wir jetzt gerade ab? Also ne, Frauenfiguren oder ja, was auch immer. Oder auch, da gibt es aber auch mittlerweile eigene Jobs am Theater, so Diversitätsbeauftragte schön. Und Intimity Coaches zum Beispiel, wenn es um intime Szenen geht. Aber ich würde sagen, das kann auch so ein bisschen in den Bereich fallen von der Dramaturgie. Und dann wird auch das Programmheft gestaltet von der Dramaturgie und da eventuell Texte hinzugefügt oder Interviews geführt mit der Regie, die dann eben halt redaktionell sozusagen eine redaktionelle Arbeit. Und zur Konzeption gibt es oft eine Materialmappe für die Menschen, die das Stück machen, zumindest am Stadttheater. Also man kriegt dann so ein 40-Seiten-PDF oder früher tatsächlich ausgedruckt mit Informationen zu der Zeit.
Ja, schon mal, also dass die Darstellenden und alle, die involviert sind, wissen, in welchem Kontext sind sie, so ein bisschen wie deine Konzeptvorstellung, wo du erzählt hast, die durften einmal 6 Wochen dann damit arbeiten, so in die Richtung dann.
Genau, also ich glaube, bei modernen Stücken oder wenn halt gesagt wird, wir haben das im heutigen Kontext, brauchst du den Kontext ja nicht so richtig. Aber, keine Ahnung, Dracula, da haben wir zum Beispiel Materialmappe bekommen mit viel Originaltext von Bram Stoker. Oder dann halt auch der Zeit, ne? Also wie war das Frauenbild damals? Wie wurden die ausgebildet? Bücher auf dem Kopf, wie war so die Haltung, dass man so ein bisschen lesen kann, ein bisschen Futter kriegt zu dem Kontext, in dem das Stück spielt. Also das ist, empfinde das irgendwie wichtiger für, wenn es halt in einer anderen Zeit spielt oder in einem anderen Kontext oder halt ein spezielles Fass aufmacht, in dem ich mich halt normalerweise nicht befinde, keine Ahnung, Psychotherapie oder eine Kollegin von mir war jetzt gerade, weil sie ein Stück macht, was viel damit zu tun hat und dann hat sie quasi so, ist sie unterwegs gewesen in der Klinik.
Ja, cool.
Genau. Und da das zusammenzustellen in Text für alle, die beteiligt sind, das macht auch oft die Dramaturgie.
Also noch ein spannender Beruf, den man
ja,
oft übersieht.
Hey, in Hildesheim kommen ganz viele DramaturgInnen her, die
schön
hier studieren.
Okay, um das vielleicht ein bisschen jetzt abzuschließen, dieses sehr spannende Gespräch. Ihr habt aufgeführt und der letzte Vorhang sei jetzt mal gefallen. Was muss denn noch alles passieren, damit das Stück auch zu Ende ist? Also man denkt vielleicht, Bühnenbilder müssen irgendwo hin, aber passieren noch andere Dinge, um eine Produktion zu beenden?
Also bis die Premiere kommt, meinst du? Oder
ja, oder wirklich auch nach der letzten Vorstellung. Also, weiß ich nicht, ja.
Das weiß ich ja noch nicht, weil die ist ja noch nicht gar nicht gewesen. Wir haben jetzt bis Frühjahr 27 quasi Anfragen.
Wow!
Und ja, ist echt cool. Also, nachdem wir jetzt gespielt haben, ist es in meinem Fall so, weil wir ja ein Kollektiv sind, bauen alle zusammen ab.
Sehr gut.
Was echt lieb ist und ich liebe mein Team. Also da gibt es egal, es sind ja alles Hauptrollen, aber egal wer, wir falten zusammen die Schachteln und tragen sie in meinen Kleinwagen. Und dann kommen sie in meinen Keller. Und jetzt, wenn dann das vorbei sein sollte, dann gibt es eine Abrechnung. Also für jeden, also erstmal dazwischen, ne? Wir haben jetzt gespielt in einem Venue. Dann wurde vorher ein Vertrag mit dem Venue gemacht, das haben wir noch gar nicht besprochen. Also ich habe halt, ne, ich habe ja selber kein Theater, das heißt, ich suche mir Spielstätten und dann wird halt besprochen, wie wollen wir das vertraglich machen? Wird das eine Aufteilung 40-60?
Ja.
Also dafür macht ihr das Marketing und das Ticketing und wir bringen das Stück. Und dann wird das alles danach abgerechnet, da kriegt man diese ganzen Zahlen. Dann wird irgendwann eine Rechnung kommen vom Verlag.
Ah, man zahlt hinterher?
Also ja, also so ist es jetzt vereinbart, dass wir das, also wir haben das alles geregelt im Vertrag, was es sein wird, und dann machen wir das in einem Schwung jetzt für diese Vorstellung, die wir alle spielen. Und dann muss ich tatsächlich einen neuen Vertrag machen, weil wir eben jetzt über meinen eigentlichen Vertrags- oder Rechtsvertragszeitraum hinausgehen. Und hoffe ich, dass ich die Rechte auch wieder kriege. Und toi, toi, toi. Und dann, dann wird das alles abgerechnet und dann ist das irgendwann vorbei. Und die Umzugskisten sind
passiert. Es geht quasi in den Fundus.
Genau.
Und dann ist
also
ein Stück auch
Ja, dazwischen haben wir noch gefilmt und ich verschicke halt das Video, weil ich mich natürlich bewerbe für auch jetzt Regie oder halt Bock habe, das irgendwie parallel laufen zu lassen, zu auf der Bühne stehen, dass ich hoffentlich ein bisschen mehr auch parallel Regie machen kann in der Zukunft. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein hartes Pflaster.
Entschuldige, ich habe gerade einen Frosch im Hals, das muss jetzt so klingen, glaube ich. Wir drücken dir natürlich die Daumen dafür, dass du noch viel Regie führen kannst. Ich hoffe, ich kann es mir auch anschauen, euer Stück. Ihr kommt nämlich auch nach Hamburg. Magst du vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen die Handlung zusammenfassen und aufzählen, wo wir euch noch sehen können?
Worum geht's in Mad Ones? Mad Ones ist im Prinzip eine Geschichte zwischen zwei Freundinnen und es geht darum, dass das Abschlussjahr stattgefunden hat. Wir sind in einem amerikanischen Kontext, also am Ende der Highschool und die junge Frau namens Sam hat in diesem Abschlussjahr einen Verlust erlebt. Ihre Freundin wurde bei einem oder ist bei einem Autounfall umgekommen und sie hat aber einfach weitergemacht, wie man das so macht. Also wurde Klassenbeste, hat ihren Freund, hat ihre Mutter, die sie sehr in die Richtung pusht, zu studieren. Und dann in meinem Fall gibt es eben den Moment des Innehaltens, als die letzte Kiste gepackt wird, um dann finally mal zu reflektieren, was ist eigentlich passiert. Und auf einmal geht ein innerer Strudel los. Und in diesem Strudel wird das letzte Jahr Revue passiert. Und begleitet wird dieser Strudel immer von der besten Freundin, die halt eben im Kopf zurückkommt und sie in eine Richtung pusht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also sie ist der Gegenpol zu der Mutter und da sind irgendwie so ein bisschen zwei Feminismus-Ansätze vertreten. Also die Mama, die sagt, wir haben uns da was erkämpft als Frauen und das kannst du doch nicht loslassen. Als Klassenbeste musst du aufs College gehen. Und Kelly, die beste Freundin mit einem moderneren Feminismus, die sagt, guck, was du fühlst und steh dafür ein, was für dich wichtig ist. Genau. Und das ist im Prinzip der Konflikt von dem Stück. Und darüber hinaus ist es super witzig, weil diese zwei Freundinnen halt ziemlich viel Quatsch erleben und dann ziemlich viel Quatsch veranstalten, was man halt so in dem Alter alles durchmacht an Problemen und Dingen, die so sind. Also eine Coming-of-Age-Geschichte mit Witz und Trauerverarbeitung und Aufbruchsstimmung. Also so habe ich es, glaube ich, immer geschrieben. Ein Stück, was Mut macht, loszufahren.
Und die
Und
Musik auch, die, also kann man ja auch schon hören von diversen Aufnahmen. Wenn man auch mal reinhören, spiegelt es auch.
genau, es ist ein modernes Musical. Es ist total verwoben musikalisch ist und ist sehr unterstützend für die Handlung und es ist sehr berührend. Also auch wenn man den Soundtrack hört, kriegt man eine Idee von, wie tief das geht. Und das ist jetzt auch das, was wir erlebt haben im Publikum. Es war für uns selber überwältigend, um ehrlich zu
Schön.
sein. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, wie bewegt die Menschen sind von dem Stück. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir das in einem sehr intimen Rahmen spielen, also sehr nahbar, sehr nah dran sind die Leute. Und apropos, also wir spielen das im April nochmal in Hildesheim, fünfmal tatsächlich, zwischen 23. und 29. April im Theaterhaus. Das ist die Off-Bühne in Hildesheim, ein ganz kleines Haus mit 50 Plätzen. Man muss
Cool.
vorher auf Toilette gehen, weil sonst muss man über die Bühne auf Toilette gehen. Es ist ein ganz, ganz toller Ort, muss ich sagen. Wir sind in Hamburg am 9. und 10. Mai. Und ich sage das jetzt als Teaser, auch wenn es noch nicht fix ist. Aber hoffentlich, toi, 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 da könnt ihr uns die Daumen drücken, fix wird. Wir sind auch im Herbst, Winter, Spätherbst in Berlin.
Oh wow.
Genau.
Liebe Elisabeth, das war so spannend. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und vor allem zu lernen. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch Spaß gemacht. Wenn man mehr von dir sehen will oder hören oder wie auch immer, du hast eine wunderbare Webseite, da gibt es ganz viele Infos, aber man findet dich auch auf allen Social-Media-Kanälen, korrekt?
Also am meisten bespiele ich tatsächlich Instagram und jetzt habe ich ein bisschen mit TikTok angefangen, um meinen Weg zu begleiten, jetzt jetzt von der Bühne auch ein bisschen in Regie zu kommen. Und da gebe ich ihm echt viel Einblick in die Theaterarbeit, aber auch in mein Leben mit Familie und in dem Beruf. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn Menschen mir folgen und mich dabei unterstützen, das sichtbarer zu machen. Und ja,
Also mir
wir
hat es auf
schreiben.
jeden Fall schon einige Augen geöffnet von dem, was du geteilt hast. Und dafür auch vielen Dank, auch für deine Zeit.
Sehr
Und
gerne.
wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg in einer anderen Folge.
Ja, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Fragen, Jana.
Musical Masterclass.